Genau, wir haben hier heute, wie versprochen, Felix zu Gast, der uns seinen Lieblingsfehler vorstellen möchte. Sehr schön, dass du da bist, Felix.
Es freut mich über alle Maßen, dass ich dabei sein darf, liebe Paula.
Felix, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Felix. Ich arbeite hauptberuflich als Anästhesist in einem größeren Schweizer Spital und habe im Nebenberuf noch die ärztliche Co-Leitung von einem der Rettungsdienste bei uns in der Region im Jobsharing-Modell mit einer fantastischen Kollegin inne. Und zudem fahre ich selber noch sehr, sehr gerne als Notarzt aus.
Cool. Genau, der Lieblingsfehler, den du uns mitgebracht hast, ist, glaube ich, auch einer aus dem Rettungsdienst. Magst du ihn einfach einmal erzählen, was da genau passiert ist?
Sehr gern. Also, ich nehme euch mal mit in einen typischen Nachtdienst. Es ist schon nach Mitternacht, der Sucher geht, Meldung ist schon, ja, laufende Reanimation. Wir fahren hin in einen Vorort von der Stadt, wo ich damals als Notarzt gearbeitet habe. Der RTW ist schon da. Ich werde empfangen von einer Frau, Mitte 60. Sie geleitet uns rein und sagt, ja, hier im ersten Stock im Schlafzimmer. Mein Fahrer und ich laufen nach oben und ich sehe schon das Team vom RTW, ein Rettungssanitäter und eine Rettungssanitäterin. Da muss ich vielleicht kurz einschieben, Rettungssanitäter ist in der Schweiz die große Ausbildung, die dreijährige. Und die Damen und Herren sind sehr, sehr gut. Das heißt, wenn ich von RS oder Rettungssanitätern spreche, ist immer die Schweizer Variante davon gemeint. Es liegt auf dem Boden ein Mann, eben auch geschätzt ungefähr 60, 65 Jahre alt, schlank. Eine Person am Kopf am Beuteln, die andere Person am Drücken. Defi-Patches sind installiert. Ich glaube, Zugang ist auch schon gelegen. Und ich bekomme die Übergabe. Die Kollegin vom RTW erzählt mir, ja, der Mann sei zu seiner Frau hoch ins Schlafzimmer gekommen, habe ihr bedeutet, er habe sich verschluckt. Die Frau habe dann noch versucht, mit Heimlichmanöver das Stückchen Wurstsalat, was mutmaßlich da drin steckt, zu befreien. Das ist ihr leider nicht gelungen. Der Mann ging zu Boden. Sie hat die 144, das ist unser Notruf hier, gewählt und hat dann telefonisch angeleitet mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. Als die Kolleginnen und Kollegen vom RTW eingetroffen sind, haben sie ihn vorgefunden, initial mit einem nicht schockbaren Rhythmus. Ich weiß nicht mehr, ob eine PA oder Asystolie. Sie haben angefangen, Beutelmaske zu beatmen und Thoraxkompression durchzuführen. Beutelmaskebeatmung sei sehr schwierig, aber sie hätten jetzt noch keine Zeit gehabt, mal zu laryngoskopieren, was da drin ist. Also habe ich das dann übernommen, habe dann mit der Meckelzange ein schönes Stückchen Wurst bergen können, was dann vor der Trachea lag.
Klassisch.
Und die Intubation hat sie tatsächlich schwer gestaltet, denn, das haben wir auch dann erfahren, der arme Mann hatte ein Larynxkarzinom, was mit einer kurativen Radiatio behandelt worden ist. Das war auch der Grund für die Schluckstörung und warum er laut Ehefrau nur noch diesen Wurstsalat so richtig gut essen konnte. Und schlussendlich hat es dann mit einem hyperangulierten Spatel im zweiten Versuch geklappt, den Tubus zu platzieren. Wir haben weiter reanimiert, stets nicht schockbarer Rhythmus. Und ich habe dann mit dem Team besprochen, ich gehe mal kurz runter mit der Frau reden. Und dann bin ich runter zu der Frau ins Wohnzimmer und habe angefangen, das halt gerne so mache, zu eruieren. Was ist er denn für ein Mensch? Was wünscht er sich? Wie steht er zur Pflegebedürftigkeit? So mit dem Mindset, wo wir uns alle einig waren, wahrscheinlich werden wir gleich die Reanimation einstellen können. Und wie ich gerade die Frau versuche dafür zu primen, ruft es von oben, Felix, komm, wir haben einen Ross. Also bin ich wieder hoch und siehe da, nach kumulativ 4 Milligramm Adrenalin und so, ich denke mal insgesamt 15 bis 20 Minuten CPR, hatten wir wieder einen Rosk. Also haben wir dann umgeschaltet auf, okay, jetzt transportieren wir. Als der Kreislauf dann immer wieder mal so ein bisschen in die Knie gegangen ist, haben wir angefangen mit Adrenalin 10 Mikrogrammweise zu stützen, sind in RTW und dann losgefahren mit Signal in unser Zentrumsspital. Während der Fahrt hat der Patient dann wieder so ein bisschen Kreislauftauchchen gemacht. Also habe ich zur Spritze gegriffen mit dem verdünnten Adrenalin und habe 15 Mikrogramm gegeben. Lege dann die Spritze mit dem Adrenalin auf die Ablage, die zwischen den zwei Sitzen im RTW lag. Die Rettungssanitäterin hat derweil schon angefangen zu protokollieren, nimmt dann die Spritze, schaut sie an, guckt verwundert und sagt, oh Felix, ich wusste gar nicht, dass wir schon 9 Milligramm Adrenalin gegeben haben. Gleichzeitig misst unser Monitor. Wir drehen den Kopf und sehen eine Systole von 260 mm Hg. So, Kennt ihr noch Kevin allein zu Hause, die Szene, wo er sich das Rasierwasser in die Backen klatscht?
Ja.
So ungefähr ging es mir und den Kollegen, glaube ich, auch. Und ja, wir haben wirklich sehr, sehr schnell realisiert, dass da statt 50 Mikrogramm plötzlich 5 Milligramm Adrenalin durch meine Hand in diesen Patienten gewandert sind.
Unangenehm. Und,
ja. Sehr, sehr unangenehm. Es ist natürlich das Schöne am Adrenalin, es kommt schnell und geht schnell. Das heißt, nach, sagen wir, 3 Minuten hatten wir wieder Blutdrücke, die uns eher so gefallen haben. Und wir konnten den Patienten dann nach wie vor mit einem stabilen Ross, bisschen sediert, problemlos zu beatmen, dann im Schockraum übergeben. Und ich habe dann gleich mea culpa geschrien, habe von meinem Fehler erzählt, dass ich die 5 Milligramm Adrenalin gespritzt habe versehentlich. Wir haben es danach natürlich noch direkt debrieft, haben da auch ausführlich drüber gesprochen. Und es war tatsächlich so, es waren 10 Milliliter Spritzen, in der einen das unverdünnte Adrenalin, korrekt mit Kleber beschriftet. In der anderen 10 Milliliter Spritze war das verdünnte Adrenalin, ebenfalls korrekt mit Kleber beschriftet.
Ja, und trotzdem also ist es ein klassischer Verwechslungsfehler, würde ich sagen. Also das, ich glaube, voll. Auf diese Art und Weise hätte das jedem Einzelnen von uns ganz genauso passieren können. Und deswegen ist es so ein wunderschöner Lieblingsfehler.
Genau, so der 3 Uhr nachts Klassiker, oder? Das heißt, eigentlich haben wir gemacht, was wir konnten, um das zu verhindern. Aber trotzdem hat das nicht gereicht, dass ich in meiner Müdigkeit oder in meinem Tran offenbar das Etikett nicht korrekt gelesen habe, ignoriert habe, wie auch immer. Und so halt ein potenziell sehr gefährliches Medikament um den Faktor 100 überdosiert habe. Und nachdem wir das vor Ort direkt debrieft haben, haben die Kollegen später dann in ihrem CIRS-System einen Fall eingegeben. Ich habe in unserem CIRS-System einen Fall eingegeben. Habe gleich eine ausführliche E-Mail an unseren ärztlichen Leiter geschrieben und habe mich auf das Schlimmste gefasst gemacht. Und ich bin wirklich vor Scham im Boden versunken. Und man muss einfach dazu sagen, ich war damals kein Berufsanfänger. Also wenn man meine Zeit als Rettungsassistent mit dazu nimmt, hatte ich da gut 15, 16 Jahre Rettungsdienst auf dem Buckel. Also das hat das alles noch umso viel schlimmer gemacht. Von wegen Shit und ausgerechnet mir passiert das jetzt. Ja. Und ich habe dementsprechend die Nacht auch nicht sonderlich gut geschlafen. Und gleich am nächsten Morgen habe ich dann eine Antwort bekommen von dem ärztlichen Leiter und daraus hat sich dann in den kommenden Tagen ein Mailwechsel entwickelt, wo ich dann Ideen formuliert habe, wie wir das in Zukunft verhindern können. Und einige Monate später gab es dann eine Konferenz oder ein Treffen da auf der Hauptwache von dem Rettungsdienst, wo dann neben dem ärztlichen Leiter auch noch Teile vom restlichen Team, was bei diesem Einsatz dabei war, eingeladen waren. Zudem noch die QMler von diesem Rettungsdienst. Und da wurde dann während dieser Sitzung wirklich nochmal der Einsatz rekapituliert und was genau da passiert ist und was man dagegen machen könnte. Und während unseres Mailwechsels damals mit dem ärztlichen Leiter hat er mir auch schon zu verstehen gegeben, dass ich nicht der Erste sei, dem das passiert. Und es gibt in der Schweiz so eine Art nationales CIRS-System, das heißt EMRIS, wo dann rettungsdienstliche Fälle eingeben können und sichtbar machen können für alle anderen. Und es hat sich schon gezeigt, dass das halt, vielleicht nicht jeden Monat, aber doch mehrmals im Jahr passiert. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Man kann Fertigspritzen beschaffen, die gibt's. Ja, die kosten dann eben ungefähr 20 Franken für 5 Milliliter, also wo 5 Milligramm in einer Spritze drin sind. Dann wäre noch eine Option gewesen, dass wir auf unsere geliebten 10 Milliliter Ampullen mit 1 Milligramm pro Milliliter Adrenalin verzichten und umsteigen auf kleine Ampullen. Das will auch kein Mensch, weil die großen, also das Analogon zum Partyfässchen, einfach sehr, sehr praktisch ist. Und dann haben uns die Kollegen von dem Rettungsdienst eine sehr spannende Lösung präsentiert. Und zwar wurden dann spezielle Spritzen beschafft. Und zwar, vielleicht kennt ihr die aus der interventionellen Radiologie. Das sind sehr, sehr stabile Spritzen mit Lyrlock-Anschluss. Also nicht aus so einem weichen Plastik, sondern aus sehr transparentem Hartplastik. Und die Stempel gibt es in verschiedenen Farben. Und so wurden dann solche Angiografie-Spritzen mit knallroten Stempel beschafft, die ausschließlich für diesen Zweck gedacht sind. Ja, da kommt nur unverdünntes Adrenalin rein, nichts anderes. Und diese Spritzen, die sind auch nicht gerade billig. Ja, da kostet eine ungefähr so viel wie fast ein 100er-Pack von den ganz normalen Standard 0815 Spritzen. Aber es ist immer noch eine deutlich günstigere Lösung, als die schnell ablaufende Fertigspritzen zu beschaffen. Und es ist eine ganz klare Kennzeichnung. Obacht, da ist jetzt das hochkonzentrierte Adrenalin drin. Und so wurden dann diese Spritzen zuerst bei diesem Rettungsdienst eingeführt, dann noch bei den beiden anderen in der Region. Auch bei dem, wo ich mittlerweile in dieser Leitungsfunktion bin, war ich damals einfacher Notarzt-Freelancer noch. Da habe ich das dann auch angeregt, dass man das beschafft. Und so ist bei uns in der Region jetzt Standard, dass wir eben diese roten Spritzen mitführen für dieses eine potenziell gefährliche Medikament. Und die Moral von der Geschichte ist erstens, niemand ist davor gefeit, dass einem sowas passiert. Vor allem in der Nacht. Kann aber auch am Tag passieren. Mhm. Es kann wirklich, wirklich jedem passieren. Und die zweite Moral von der Geschichte, und das ist das, warum ich eigentlich damit so gern an die Öffentlichkeit auch gehe, ist, wie danach mit dem ganzen Fall und vor allem wie mit mir umgegangen worden ist. Und da geht wirklich nochmal ein ganz, ganz lieber Gruß und ein großer, großer Dank raus an Marc, der durch sein Verhalten als ärztlicher Leiter nicht nur dafür gesorgt hat, dass es mir dauerhaft schlecht ging, bis hin zum Second Victim, sondern dass ich mich wirklich immer ernst genommen gefühlt habe, gut abgeholt gefühlt habe und auch an diesem Prozess, da konstruktiv mit diesen Fehlern umzugehen, immer so weit beteiligt war, dass sozusagen ich gefühlt mein Schuldgefühl in etwas Konstruktives wandeln konnte. Und aus dieser Anekdote habe ich sehr, sehr viel gelernt, auch jetzt natürlich für meine jetzige Funktion, wo ich in dieser Position bin, also in einer Leitungsfunktion bin. Zum einen, wie geht man mit Menschen um, vor allem Menschen, die einen Fehler gemacht haben, sogar einen potenziell gefährlichen Fehler, denen es nicht gut geht damit. Und wie gehen wir um, wenn wir ein potenziell systemisches Problem haben? Ja, also das, wofür klassisch ein CIRS gedacht ist, um nicht ein Einzelproblem zu identifizieren von einer Person, sondern ein systemisches Problem. Und dass man da durchaus auch auf kreative Lösungen kommen kann. Und die würde ich abgestützt als breiten Konsens dann auch so umgesetzt bekommen kann. Und das möchte ich wirklich allen mitgeben, die CIRS-Fälle bearbeiten oder die verantwortlich dafür sind. Nutzt es als Chance, eine sehr, sehr gute Mitarbeiterbindung aufzubauen. Ja, ihr könnt damit Leute wahnsinnig motivieren, indem ihr mit diesen CIS-Eingaben gut umgeht. Und zu keiner Sekunde habe ich in diesem ganzen Prozess Blame and Shame erfahren müssen. Und darum, wenn ihr CIS-Verantwortliche seid, macht das so, wie Marc das gemacht hat. Kein Blame and Shame. Geht auf die Leute zu, nehmt sie mit, holt sie ab. Und schaut, was das Gutes draus wird. Und dann können wir alle von meiner Epic Fuck-Up mit einer 100-fachen Überdosierung profitieren und was Gutes draus mitnehmen.
Ich habe das genauso erlebt wie du.
Echt?
Schieß los. Ich habe eine Geschichte mit einer Intensivschwester, die damals in Ausbildung war, mit Noradrenalin in der Narkoseeinleitungssituation. Und ich sage mir, gib mir mal das Noradrenalin, sie gibt mir die Spritze, ich guck nicht drauf und gebe nicht unverdünnt, sondern 1:10 statt 1:100 verdünnt. Also 1:10.000 verdünnt, 1:100.000 verdünnt hatten wir damals. Das war gekennzeichnet mit einem gelben und einem roten Aufkleber, zusätzlich zum Noradrenalin. Es war aber mitten in der Nacht und ich habe nicht drauf geguckt und habe nicht gut kommuniziert. Das heißt, es sind ja mehrere Fehler hintereinander passiert. Medikamentationsverwechslung, Kommunikationsproblem und dass ich eben sozusagen das Medikament dann appliziert habe, ohne mich zu vergewissern, was es war. Aber es ist sozusagen, obwohl das farblich markiert war, zwar nur mit so einem kleinen Gelb 1:10, Rot 1:100, war sozusagen die zehnfache Dosis dann drin. Kein Patientenschaden. Wir haben das auch gedebrieft und wir haben auch miteinander gesprochen und sie war sie hat die Situation mehr mitgenommen als mich, weil ich bin weitergegangen zum nächsten Patienten. Es gab keinen Patientenschaden, der Blutdruck, den haben wir ausgesessen. Und für mich war es alles in Ordnung. Für sie in ihrer Ausbildungssituation war das nicht. Und da hat mich ihre Ausbilderin, mit der ich auch sehr gut konnte, zur Seite genommen und hat gesagt, pass auf, wir müssen das hier jetzt einmal debriefen und wir müssen einmal besprechen, was hier passiert ist und dass das nicht wieder passiert.
Umso schöner finde ich, dass du diesen Lieblingsfehler mitgebracht hast, Felix, weil das eben so der Klassiker ist und ich aber auch die Lösung dafür so wunderschön und kreativ finde. Und ich einfach hoffe, dass wenn wir das hier noch so ein bisschen mehr unter die Menschen bringen, dass dann sich der eine oder andere Rettungsdienstbereich oder eben wie in Jans Fall auch die eine oder andere Intensivstation möglicherweise was davon abschauen kann, weil das ja doch, wie soll ich sagen, relativ pragmatisch und unkompliziert gelöst werden kann, dieses Problem.
Genau, ich glaube, dieser rote Stempel ist das, was, weil wir da den Daumen drauf haben. Ne? Das Etikett kannst du verdreht ansetzen oder sowas, aber der rote Stempel, das ist die höchste Dosierung, die wir haben. Bist du dir sicher, dass du das geben willst? Das ist halt ja noch eine Rückkopplungsebene, die, wo wir uns nochmal drüber nachdenken. Es ist halt so offensichtlich.
Ja, genau. Absolut, genau. Total offensichtlich. Man kann es nicht übersehen. Zudem noch haptisch fühlen sich die Spritzen anders an, ja, weil die durch das dickere Material auch größer sind. Sie haben einen Lyrlock-Anschluss statt nur einfach einen Lyrconus. Ja, insofern, es gibt in diesem einen kleinen technischen Device so viele Details, die als Sicherheitsmechanismus noch mit eingebaut sind, neben dem rein visuellen, dass die Lösung einfach ja, sehr, sehr elegant ist. Ja.
Sehr, sehr cool.
Ich finde, es passt auch super zu dieser Folge, weil wir ja mit Gerrit schon über Fatigue gesprochen haben und über die Auswirkungen von Nachtarbeit auf unsere Konzentrationskapazitäten, auf unsere Arbeitsweise beziehungsweise auch das, wie wir performen, wenn man ehrlich ist. Und das ist ja auch noch ein Ansatz, den man zusätzlich aus diesem Punkt ziehen könnte, dass man sagen muss, okay, wie war denn eure Fitness in dieser Situation? Hast du darüber mal irgendwie dir Gedanken gemacht? Also war das auch noch ein Aspekt, den ihr mit im Debriefing hattet? Das würde mich jetzt gerade noch interessieren.
Ja, wir haben schon drüber gesprochen oder es in Anführungsstrichen natürlich auch ein bisschen drauf geschoben, dass es jetzt eben hier Nacht war. Und ich weiß nicht mehr auswendig, wie viel der Einsatz es für das RTW-Team war. Ich weiß auch nicht mehr auswendig, was ich davor gemacht habe. Also da war das so, dass wir im Nachtdienst im OP ausgeholfen haben und dann beim Alarm einfach davongerannt sind. Ob da davor viel gelaufen ist, ob ich aus dem Bett geschmissen worden bin, das weiß ich leider jetzt, ist ja einige Jahre her, nicht mehr so genau. Aber dass wir das thematisiert haben, mit Sicherheit. Und ja, Fatigue ist einfach ein Klassiker und Nachtarbeit, vor allem wenn man jetzt in der ersten Nacht ist und noch nicht komplett umgestellt ist und übernächtigt ist, das, ja, sind einfach Accidents waiting to happen eigentlich.
Aber umso wichtiger finde ich, weil das ja mit dieser Fatigue und der Nachtarbeit so sehr Teil unseres Berufs ist, umso wichtiger finde ich eigentlich, dass unsere Systeme so designt sein müssen, dass es eben auch nachts um 3 beim 10. Einsatz sicher funktionieren kann. Weil ich glaube, die Fatigue werden wir halt nur begrenzt wegbekommen und umso wichtiger ist es halt eben, dass wir diese Rückfallebenen haben und dass die Sachen, auf Deutsch gesagt, auch nachts um 3 idiotensicher sind.
Ja, so sehe ich es auch. Wir müssen um diesen menschlichen Faktor, den wir nicht ausradiert bekommen, einfach ein Sicherheitsnetz rumbauen, rumbasteln, rummacgyvern, wie auch immer, das eben unsere menschliche Fehlbarkeit ein bisschen abdämpft oder abfedert.
Und wir müssen flache Teamhierarchien haben, damit derjenige, der es bemerkt in der Situation, sich traut, ein Speak-up zu machen, beziehungsweise dadurch, dass ein Debriefing passiert, eben wir als diejenige, die eine Leitungsposition innehaben, Dinge mitbekommen, die wir gar nicht in der Reanimationssituation mitbekommen haben und eventuell nächstes Mal darauf achten. Das ist, glaube ich, also A, durch die flache Hierarchie sehr gut zu erreichen, durch die gegenseitige Wertschätzung sehr gut zu erreichen, die du ja auch geschildert hast. Das, finde ich, ist eminent wichtig, weil dann, nur dann traue ich mich auch das nächste Mal, solch einen Fehler oder beinahe Fehler zu kommunizieren, um dann eben zu erreichen, dass durch das gegenseitige Diskutieren eben Strukturen geschaffen werden, die sozusagen unsere Tätigkeit verbessern.
Stimme ich vollkommen zu, ja.
Eine Sache, die mir dazu noch einfällt, ist, dass ich einen Einsatz im Rettungsdienst hatte und ich bin seit 23 Uhr sozusagen durchgefahren und wir fahren 19 bis 19 Uhr. Und ich bin dann um 14.30 Uhr, habe ich mich ins Bett gelegt und 10 Minuten später ging der Melder. Und wir hatten wieder einen relativ kritischen Einsatz, eine bewusstlose Person in einem Pflegeheim. Und da habe ich meinem Team kommuniziert, hey Leute, ihr wisst, ich bin jetzt seit 23 Uhr wach. Das Team hatte ja zwischendrin gewechselt, die machen 12-Stunden-Schichten, ne? Ich aber 24. Und ich weiß nicht, wie gut ich performen kann. Im Endeffekt muss man sagen, lief der Einsatz sehr gut, aber ich glaube auch, weil ich so vulnerabel mich gezeigt habe und gesagt habe, hey, ihr müsst bitte auf mich aufpassen, wenn irgendwelche Entscheidungen nicht plausibel sind, dann bitte, bitte lasst uns drüber sprechen, dann müssen wir nochmal evaluieren. Vielleicht liegt das auch einfach daran, weil ich komplett übermüdet bin und nicht mehr so gut performen kann, wie das vielleicht tagsüber ausgeschlafen gewesen wäre. Also dieser Faktor von grüne Kügelchen haben und das kommunizieren ist, glaube ich, auch noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im Hinblick auf solche Situationen, gerade auch auf Nachtarbeit und auf Fatigue, was wir ja eben schon mal angesprochen hatten.
Ja, auf jeden Fall. Und eben das Sanitätspersonal wechselt nach 12 Stunden. Aber bei uns ärztlichem Personal, das sind solche Sachen plötzlich egal. So, da darf man eben hier 16 Stunden, 30 Stunden am Stück arbeiten und keiner fragt oder das Konzept, bist du fit to fly, wie es aus der Luftfahrt existiert, das gibt es bei uns einfach nicht. Oder genau das, wie viele von uns gehen krank zur Arbeit, wo wir eigentlich auch nicht fit to fly wären. Und aus der Zeit, als ich auf dem Helikopter gearbeitet habe, war das auch ganz spannend. Wir konnten nachts, also wir haben 24 Stunden Heli, und wir haben entweder 24 oder 48 Stunden Dienste.
Und 48 ist schon noch krass.
Ja, das geht. Also wenn das Wetter so ist wie jetzt im Winter und es halt einfach mal 2 Tage durchgehend schneit, dann hat man ja 2 gemütliche Tage auf der Basis. Aber ja, 48 Stunden, die können schon sehr, sehr lang sein. Und
aber das kannst ja auch das Personal, Gegenteil haben, ne? 48 Stunden lang quasi Sonne und super Wetter und dann halt genau. Irgendwie dementsprechend viele Einsätze. Die Leute sind draußen, ja. Mountainbike, blibla, ja, schon hart.
Ja, aber ich meine, der Pilot und der Co-Pilot in dem Sinne, also quasi unser Paramedic mit quasi Crewmember-Zusatzausbildung, die können wegen nicht fit to fly die Basis zumachen. Oder, und da gibt es eben auch die Regel jetzt, seit vielen, vielen Jahren wahrscheinlich auch aus luftfahrtrechtlichen Erwägungen, wenn es 2 Einsätze nach 22 Uhr waren, darf man die Basis für 6 Stunden zumachen, also quasi abmelden.
Ja. Das ist ja auch ultra sinnvoll.
Ausgehend vom fliegerischen Personal. So, nicht von mir.
Natürlich, ja, wir Ärzte haben einfach keine Bedürfnisse.
Ja, und wir sitzen zu dritt auf dem Heli. Also wir sind auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen. Und wenn ich nicht performen kann, allein da hinten drin, da können die anderen 2 vorne noch so gut sein. Und andersrum, wenn der Pilot gegen die Wand fliegt, oder? Weil er völlig übermüdet ist, da kann ich total im Saft stehen und perfekte medizinische Versorgung hinten machen. Also wir sind wirklich dann als kleines Team in einem Fluggerät, wo kaputt gehen kann und Menschen töten kann, auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen. Aber dass dann da rechtlich mit zweierlei Maß gemessen wird in dieser Situation, es ergibt eigentlich keinen Sinn.
Es ist völlig absurd.
Ja. Und ich würde das auch erweitern, nicht nur auf das Fliegerische, sondern auch auf Intensivtransport oder Rettungsdienst, wo die Leute im Auto sitzen. Klar, wir haben vielleicht im Zweifel, je nachdem, nicht ganz so lange Fahrdistanzen, aber auch das, ne, wenn du nachts irgendwie, nachdem du 5 KTWs gemacht hast und dann zum Notfall fährst und dann irgendwie leer zurück und ne, du hast ja einfach wirklich nicht mehr so die Kapazitäten irgendwann dich zu konzentrieren und trotzdem hast du Verantwortung für mindestens mal eine Person auf dem RTW. Im ITW sind der Fahrer hat 2 Leute, ne? Ich sitze eigentlich in der Regel immer nur hinten drinne und muss mich darauf verlassen, dass mein Fahrer mich sicher von A nach B fährt. Jetzt im Winter haben wir vielleicht auch noch schlechte Bedingungen. Also das sind, finde ich, alles so Aspekte, die in der Medizin noch viel zu kurz gedacht werden, wenn ich ehrlich bin.
Ja, eindeutig. Voll. Und die Frage ist halt, wem muss was passieren, dass was sich ändert. Und meistens braucht es dann halt die Oma vom Landrat, das Kind vom Ministerpräsidenten.
Ja, aber wie schlimm? Ultra, ja. Dass Normalos nichts zählen in unserer Gesellschaft. Und dass es auch nichts zählt, wenn wir als medizinisches Personal sagen, hey, ich fühle mich dazu gerade nicht imstande. Ich habe einmal einen Dienst nicht angetreten, weil ich mental, ich hatte kurz zuvor was erfahren, was mich wirklich aus der Bahn geworfen hat und ich konnte mental mich nicht konzentrieren. Ich habe immer gesagt, okay, wenn noch jemand anders in der Einleitung mit dabei ist oder ne, dann geht das, meinen Tagdienst kann ich hier irgendwie schon machen. Im Zweifel gehe ich in die Ambulanz und kann mich da kurz rausnehmen, aber ich kann nicht einen 24-Stunden-Dienst machen, wo ich nachts alleine irgendwie den Notfallpatienten betreuen muss und kein Backup habe, weil ich einfach mental, es ging nicht. Ich war wirklich, ich habe ununterbrochen geweint, weil ich diese Situation irgendwie erstmal mit mir selber klären musste. Und auch das sind ja Sachen, wo irgendwie gesagt wird, ah, Dana, ganz ehrlich.
Stell dich jetzt, nicht so an.
Stell dich nicht so an, schluck das halt mal runter, arbeite halt einfach mal. Aber wie soll man denn, wenn man sich nicht konzentrieren kann, wenn man einfach gerade total fertig ist?
Naja, und andersrum, muss ich sagen, habe ich auch schon die gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich finde auch, wenn du halt kommunizierst, hey, ich bin zwar heute hier, aber ich bin nicht 100% fit, könnt ihr so ein bisschen mit auf mich aufpassen, dass einem dann je nach Setting aber auch einfach alles aus der Hand genommen wird und man einfach überhaupt nichts mehr machen darf, wo ich mir dann manchmal halt auch so denke, so hey, ihr könnt mir schon auch zutrauen, dass ich mich melde, wenn das jetzt für mich gerade nicht geht, aber ich bin schon auch hier, weil ich arbeiten kann. Wenn ich nicht arbeiten könnte, wäre ich nicht gekommen. Mhm. Mhm. Ich glaube, wir dürfen den Leuten mehr zutrauen, dass sie das halt auch selber einschätzen können.
Und wenn sie sagst, zumindest schon so offen sind.
Genau, und wenn, ne, du sagst,
wenn sie schon so offen sind und sagen.
Voll.
Ja. Ja, genau.
Es ist ein schmaler Grat, finde ich. Und da spreche ich jetzt aus der oder mit dem Hut Oberarzt Anästhesie. Denn wenn jetzt, sag mal, eine Notärztin zurückkommt vom Einsatz und ich habe mitbekommen, Meldung war irgendwie Kinderreha und sie kommt zurück und ich spreche sie darauf an, dann kann das halt sein, dass es wunderbar ist, dass es genau das ist, was diese Person jetzt braucht in der Situation, aber ich kann damit eben unter Umständen auch Sachen kaputt machen, vor allem wenn ich dann suggestiv frage oder wenn ich jemanden aus dem Dienst nehme, weil ich meine, nach so einer Geschichte muss man doch erstmal rausgenommen werden, aber eigentlich bräuchte diese Person, also dieser eine Charakter für ein adäquates Coping, jetzt weitermachen zu dürfen und Prinzip Eigenverantwortung oder selber entscheiden zu dürfen, muss ich jetzt rausgenommen werden oder darf ich jetzt weitermachen, bin ich selber groß? Und das finde ich sehr, 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 sehr schwierig.
Ist ultra schwierig.
Und wenn man die Leute nicht wirklich gut kennt und wirklich gut einschätzen kann, kann man damit eben auch, sind wir da beim Kreis zum Second Victim, oder? Unter Umständen nachhaltigen Schaden anrichten. Also das,
absolut,
was du gesagt hast, Paula, dass dir plötzlich Sachen aus der Hand genommen werden und dich deswegen extra scheiße fühlst, weil du das Gefühl hast, okay, jetzt traut man mir gar nichts mehr zu. Jetzt werde ich zum Baby degradiert.
Ja, voll. Ja, also ich glaube auch, dass das super schwierig ist, aber ich glaube auch, dass wir, wie wahrscheinlich auch außerhalb der Medizin, viel mehr die Leute fragen sollten, hey, weißt du, was du jetzt gerade brauchst?
Mhm. Ja, so wie du sagst, ne, Kommunikation ist da alles. Und gerade auch aus dieser Situation, die ich eben erzählt habe, ich war super froh, dass mein Oberarzt mir damals gesagt hat, hier ist kein Problem, Herr so und so hat gesagt, er würde das machen. Mach doch vielleicht seinen Dienst Ende der Woche, wenn es bis dahin wieder geht. Das hat mir so viel Stress und emotionale Last in diesem Moment genommen. Da war ich ganz, ganz froh, dass Menschen auch verstehen, dass wir keine Maschinen sind, sondern halt einfach irgendwie, ja.
Ja, und da liegt auch wieder so viel Macht in der Wortwahl, oder? Also, wenn es jetzt bei mir jemand krank meldet, dann kann ich sagen, oh Scheiße, du hast morgen Spätdienst. Ja, jetzt muss ich jemanden suchen. Oder ich kann sagen, oh je, du Arme, bleib daheim. Was meinst du, kommst du übermorgen wieder oder willst noch einen Tag mehr? Ach, vielleicht morgen schon, gut. Aber dann melde dich doch einfach morgen im Sekretariat. Das habe ich durch mein Wording und die Art und Weise, wie ich es kommuniziere, habe ich was völlig anderes transportiert. Und wenn die Firmenkultur dann auch stimmt und wenn sozusagen dann in dem jeweiligen Berufsgruppenchat dann die Anfrage reingestellt wird, hey, wer kann morgen den Spätdienst übernehmen? Und gleich melden sich 10 Leute in den nächsten 90 Sekunden, oder? Dann stimmt die Kultur. Dann traut man sich wirklich rein gewissens krank zu melden, auch wenn man jetzt heute oder morgen eigentlich Nachtdienst hätte, weil man einfach weiß, das Team fängt's auf und das Team hat Verständnis. Keiner flucht und schimpft wegen, oh shit, jetzt muss ich organisieren oder shit, jetzt muss ich einspringen. Und es fängt bei so ganz kleinen Sachen an, wie wirklich der Wortwahl, was wir machen können. Und da fand ich auch diese Kultur, die wir auf dem Heli hatten oder innerhalb der Firma, sehr angenehm. Da macht man morgens nach dem Frühstück, gibt es die Tagescheckliste, wo der Pilot dann wirklich die Checkliste vorliest. Und ein Item auf dieser Checkliste ist, are you okay? Also geht's dir gut? Wo jedes Teammitglied von uns dreien natürlich sagen ist, hey, ich habe letzte Nacht so schlimm geschlafen, das Kind hat Bauchweh und oder meine Oma ist letzte Nacht gestorben und bin noch nicht ganz da. Oder einfach solche banalen Sachen, mhm, wo jeder eingeladen ist, das einfach auszusprechen, dass die anderen einfach auch wissen, hey, warum guckt der Felix gerade irgendwie komisch oder warum hat der solche Augenringe und so weiter.
Voll.
Und dann macht man mit wenig Worten, kann man sozusagen den Zug aufs linke oder aufs rechte Gleis setzen für den Rest des Tages, für den Rest der Schicht.
Auch einfach, dass die anderen Leute halt einsortieren können, wie viel grüne Kügelchen hast du gerade, mhm, wo müssen wir vielleicht noch einen Blick mehr, mhm, drauf werfen oder, mhm, weiß ich nicht, sind wir vielleicht heute mal besonders vorsichtig, was die Wortwahl betrifft, sind wir vielleicht heute noch ein, mhm, bisschen lieber zu ihm als sonst, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich habe das jetzt zum Beispiel, ich bin ja jetzt meine ersten zwei Dienste als Notärztin gefahren, wieder nach doch längerem und auch solche Dinge zu kommunizieren, finde ich wichtig. Ich habe dann auch meinen RS, mit dem ich unterwegs war, gesagt, hey, schau, ich bin einfach ein bisschen aufgeregt, das ist jetzt hier mein erster Dienst. Wenn ich irgendwas mache, wo ihr jetzt denkt, so, hey, so machen wir das hier nicht, dann sagt es mir doch einfach. Und das gibt einem selber ja aber auch ein viel besseres Gefühl, weil ich finde, das nimmt für einen selber ja auch total viel Druck raus, dass man einfach weiß, hey, die anderen wissen, wo ich jetzt gerade stehe und sie haben mit ein Auge auf mich.
Ja.
Aber das darf halt auf gar keinen Fall als Schwäche ausgelegt werden, weil, ja, gerade wenn du, und das ist jetzt so ein bisschen meine Perspektive als Frau, irgendwie Schwächen zugibst, dann ist das als Mann oft, hey, voll cool, der kann das, ne, der geht damit straight forward und so. Mhm. Und die Frauen sind oft so, ah, die ist ein bisschen, die kriegt das nicht so hin und die ist ein bisschen hysterisch und irgendwie, ne, also das wird einem als Frau manchmal negativer ausgelegt. Das mag vielleicht auch irgendwie sein, weil ich das so empfinde. Ich habe das aber halt von vielen Frauen auch schon so ein bisschen so gespiegelt bekommen. Deswegen müssen wir echt da aufpassen, dass wir das einfach auf einer fachlichen Ebene bewerten, mhm, und nicht auf so einer emotionalen Ebene, ja.
Voll, aber da sind wir wieder bei der Firmenkultur, die Felix vorhin angesprochen hat. Ich glaube, dass wenn halt je mehr alle Leute das machen und das leben und umso normaler das wird, desto weniger glaube ich auch, dass das dann einzelnen Personen negativ ausgelegt wird.
Ja, ich bin da vielleicht schon ein bisschen privilegiert, Dana, wie du gesagt hast, oder? Als Mann wird es mit Sicherheit anders aufgenommen, wenn man die Hose runterlässt. Da sagt, oho, der traut sich was. Und wenn du das als Frau machst, da ist es häufig, ah ja.
Ja, genau. Vor allen Dingen als junge Frau, ne? Wenn du schon, ja, ein bisschen Standing hast, vielleicht Fachärztin bist oder irgendwie Oberärztin, ja, oder so, dann wird dir das auch wieder als positiv sozusagen ausgelegt. Aber wenn du halt irgendwie gerade frisch vom Dienst kommst, dann musst du gerade erst so richtig mit geschwollener Brust, mhm, so ein bisschen zeigen, mhm, erstmal, dass du was kannst. Weil die Leute, ja, ja irgendwie sonst denken, ja, die kann ja eh nichts, ne? Also jetzt, ja, müssen wir auch noch auf die aufpassen.
Ja, ja.
Cool.
Ja, aber sehr, sehr cool. Ich freue mich, dass du das mitgebracht hast und dass wir auch darüber noch ein bisschen diskutiert haben. Vielen, vielen Dank. Auch, dass du, wie du eben selber schon so schön gesagt hast, die Hose runtergelassen hast und von deinem eigenen Fehler erzählt hast und was daraus geworden ist. Und vor allen Dingen bin ich dankbar für alle, dass du kein Second Victim geworden bist aus der Situation, weil das natürlich nicht nur für dich, sondern auch für die medizinische Versorgung insgesamt immer problematisch wäre, wenn medizinisch gutes Personal dadurch dann ausfallen würde.
Ja, und ich danke euch ganz, ganz herzlich für die Möglichkeit, sozusagen auch meine Botschaft ein bisschen in die Welt zu tragen. Und Paula, schön bist du bei uns, schön arbeitest du bei uns, schön hast du einen guten Einstand gehabt.
Dankeschön. Cool. Vielen Dank, Felix. Du darfst dir noch ein Codewort aussuchen, weil wir brauchen nämlich noch ein Codewort für den Lieblingsfehler.
Stempel?
Nee, Kevin.
Kevin.
Ah, okay. Lieb.
Kevin ist super.
Da kommt keiner drauf. Ja, lass es Kevin machen, wenn das okay ist.
Kevin ist super.
Ja, klar.
Perfekt.
Kevin ist super.
Sehr, sehr cool. Dankeschön, Felix.
Vielen, vielen
Danke
Dank.
Euch.
Wer ist Kevin?